So, heute Podcast mit Dr. Martina Stotz. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf unser Thema. Wir reden heute über die Einschulung, über Übergänge, über den Entwicklungsstand. Was machen Kinder da sowieso schon körperlich, entwicklungspsychologisch durch? Und dann kommt noch dieser Übergang von Kindergarten in Grundschule. Wir reden drüber, was es mit Kindern macht, und du bist heute meine Expertin.
Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Mami, was weißt du?
Hey, pst, seid ihr leise, hier wird jetzt getalkt. In Wassen Kinderkram, dem Joy-Podcast mit mir, eurer Elli. So, Martina, dann legen wir mal los. Die Einschulung, ein riesengroßes Thema sowieso schon. Es ist sowieso schon so emotional aufgeladen. Alle sind aufgeregt. Alle sagen, oh, du wirst bald eingeschult. Und eigentlich meint es alles so gut. Aber es ist ja ein riesen Übergang. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist für die Kinder eine riesige Herausforderung, eine wahnsinnige Anpassungsleistung. Ja, ich sage immer, es ist so ein bisschen so, wie wenn man irgendwo ganz neu in einem Job anfängt, den man vielleicht vorher noch gar nie gemacht hat, ja, und dann plötzlich umgeben ist von ganz vielen neuen Kollegen und Kolleginnen und muss irgendwie klarkommen. Und das hilft vielen Eltern dann so bei der Einfühlung. Und Kinder sind ja noch nicht so kompetent wie wir Erwachsenen. Das heißt, die sind einfach oft dann total überfordert, weil es ganz schön viel auf einmal ist.
Das heißt, sie brauchen ganz, ganz dringend die Hilfe von Mama und Papa, die Begleitung und die Regulation, die Einordnung. Da müssen Mama und Papa her. Jetzt finde ich es ganz wichtig, dass wir, bevor wir über den Übergang sprechen, was der mit Kindern macht, dass wir einfach mal festhalten, wir reden ja hier von teilweise 6-, 7-jährigen Kindern.
Genau.
Jetzt habe ich ganz oft den Begriff Wackelzahnpubertät gehört. Ich würde den ganz gern vielleicht einfach mal mit dir zusammen definieren. Ich würde ganz gerne den Eltern, deren Kinder vielleicht gerade in der Schule sind oder die eingeschult werden, einfach mal erklären, was passiert denn entwicklungspsychologisch gerade in diesem Kind sowieso schon, also unabhängig von dieser Einschulung. Womit hat es sowieso schon, ich sag mal, zu kämpfen? Ne? Was ist die Wackelzahnpubertät?
Ja, im Grunde ist die Wackelzahnpubertät so ein bisschen so wie die kleine Schwester eigentlich von der Teenie-Zeit. So kann man das einfach beschreiben.
Also ganz
also
easy.
Ähnliche Gefühle, nur in einem kleineren Körper. Ja, nur dass die Kinder eben noch weniger damit umgehen können eigentlich. Und wenn Kinder dann in dieser Zeit besonders aufbrausend sind oder vielleicht auch im nächsten Moment wieder total anhänglich, dann ist es eben kein Rückschritt, wie viele Eltern denken, oh nein, was ist mit meinem Kind los? Sondern eher so ein Zeichen für so einen riesigen inneren Umbruch und eigentlich für ganz viel Entwicklung im Kind. Und tatsächlich ist es so, dass das Gehirn sich in dieser Zeit nochmal extrem umbaut und Kinder dann natürlich oft auch überfordert sind, weil alles so neu ist und sie vielleicht manchmal Sachen auch vergessen oder sie Sachen gar nicht mehr wissen, die sie vorher wussten. Und dann ist es eben ganz wichtig, das als Elternteil auch zu wissen, was passiert da gerade, weil im Gehirn reift gerade ganz viel heran und das Kind entwickelt einfach ein völlig neues Bewusstsein, auch zum Beispiel für sich selbst und auch, dass es eine Ursache, eine Wirkung gibt. Also ein Kind weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt A mache, passiert B. Auch sowas ist neu für das Kind oder dass es zum Beispiel sich extrem für Gerechtigkeit interessiert oder auch plötzlich eine eigene Meinung entwickelt. Und deswegen sind dann auch in dieser Phase die Bedürfnisse, Autonomie zum Beispiel oder auch gesehen und gehört werden, so wahnsinnig wichtig. Und das finde ich ganz entscheidend, dass wir das wissen, um Kinder dann auch abholen zu können und nicht zu denken, jetzt ist mein Kind plötzlich ungezogen oder hört nicht mehr auf mich, akzeptiert meine Grenzen nicht mehr.
Das ist ja aber leider, was man oft so ein bisschen als Rückmeldung vielleicht auch bekommt. Ich würde jetzt, vielleicht kannst du mir helfen? Ich würde jetzt fast so weit gehen, ich habe nämlich Tochter und Sohn, ich würde so weit gehen zu behaupten, dass es beim Jungen häufiger ist. Also ich vermute mal, dass viele Jungsmamas, die jetzt zuhören, sich da vielleicht verstanden fühlen. Man kriegt das ja auch echt häufig von den Lehrern gespiegelt. Ihr Sohn ist so laut. Ihr Sohn hat schon wieder die Hausaufgaben vergessen. Ihr Sohn. Also das schließt jetzt nicht auch, dass das aus, dass das auch bei Mädchen vorkommen kann.
Ja.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es bei Jungs Dollar ist? Stimmt das? Sind die eben in der Wackelzahnpubertät? Du hast eben gesagt, das Gehirn stellt sich um. Ist es bei denen nochmal deutlich stärker? Verarbeiten die das anders? Ist es lauter, ich weiß es nicht, hilf mir mal.
Also tatsächlich würde ich da jetzt keinen Unterschied machen. Manchmal wird irgendwie davon gesprochen, dass Jungs dann da schon irgendwie eine hormonelle Umstellung haben und so weiter. Und tatsächlich ist es nicht so, sondern Mädchen und Jungs sind in dieser Zeit gleich auf. Nur es ist so, dass viele Mädchen natürlich schon so erzogen werden, du musst brav und ruhig sein. Deswegen zeigen die Mädchen oft das Verhalten eher zu Hause in ihrem sicheren Umfeld. Dafür kommt es dann aber geballt, ja, dass sie ihre Mutter plötzlich anschreien oder ihren Vater und das dann eher auch natürlich zu Hause zeigen. Und natürlich ist es auch Temperamentssache. Ja, also ich glaube, dass ganz viel mit dieser gendertypischen Erziehung, die sehr unbewusst noch in ganz vielen Familien gibt, zu tun hat. Und das Lustige ist, ich muss gerade so schmunzeln, weil ich war ja 7 Jahre Grundschullehrerin und ich habe immer die Jungsklassen bekommen, weil ich das gefeiert habe. Ja, ich habe es so gefeiert, weil ich das, die Jungs, die wilden Jungs, ja, ja, ihre Meinung sagen und die nicht so richtig wissen, wohin mit sich und so viel Energie haben. Das ist ja auch was Wunderschönes, weil ich sage immer, weil Jungs dann auch so lebendig sind. Ja, wir brauchen ja keine Roboter, sondern wir möchten Kinder begleiten, sage ich immer.
Im besten Falle, ja.
Genau. Und gerade so die sehr, sehr angepassten Kinder, die für die ist es ja oft auch schwer, in der Zukunft Grenzen zu setzen. Deswegen, ich würde das gar nicht so negativ bewerten. Und deswegen ärgere ich mich auch immer, wenn Eltern Anrufe kriegen, so nach dem Motto, ihr Sohn hat das oder ihr Kind hat das, weil die Eltern dann ja super gestresst darüber sind, anstatt einfach auch in der Schule zu gucken, wie kann ich das Kind unterstützen und ihm helfen, dass es vielleicht die durch Bewegung oder durch einen rhythmisierten Unterricht ja die Sachen anders rauslassen kann und die Bedürfnisse erfüllt werden, weil dann ist ein Kind vielleicht gar nicht so verhaltensoriginell, sage ich immer gerne.
Ja, es klingt auf jeden Fall viel schöner als verhaltensauffällig. Verhaltensoriginell. Ja. Wir haben eben diese Wackelzahnpubertät angerissen. Da hast du gesagt, das Gehirn, wie hast du es genannt?
Das strukturiert sich nochmal um, baut sich um.
Baut sich um. Das heißt also, die kleine Mini-Pubertät. Also das heißt schon, sie haben einen hormonellen
Einfluss, genau.
Also es ist irgendwie, die Hormone stellen sich um und damit müssen die schon klarkommen und können die dann vielleicht auch gar nicht so ihre Impulsivität kontrollieren? Ist es gar nicht möglich? Ist es was, was die lernen müssen?
Ganz genau, ja, weil in dieser Zeit so viel passiert. Also sie lernen ja so viel dazu. Ja, sie möchten groß sein und möchten Sachen ausprobieren, möchten erwachsen sein, grenzen sich von ihren Eltern ab und lernen dadurch ganz viel, befinden sich ganz stark im sogenannten Explorationssystem, sagt man in der Bindungstheorie. Und dadurch ist es eben total schwer, dass sie die anderen Sachen, die sie vorher vielleicht mal gelernt haben, über Höflichkeit oder wie auch immer, dann wird es eher wieder hinten angestellt und vergessen. Es gibt zum Beispiel auch Kinder, die in der Zeit dann plötzlich wieder einnässen oder die wieder so ganz kindliches Verhalten in anderen Momenten zeigen, weil das dann hinten runterfällt. Ja, irgendwann ist der Bus halt voll, sage ich immer, und dann muss was anderes rausgeworfen werden. Ja, und das hilft manchmal so auch zu verstehen, warum man sein eigenes Kind manchmal kaum wiedererkennt oder es im einen Moment plötzlich wieder total anhänglich ist, obwohl es davor alles alleine machen wollte. Das ist oft so ein wahnsinnig widersprüchliches Verhalten, ja, dass die Kinder auch nachts plötzlich wieder ganz viel Nähe brauchen, wo sie doch tagsüber die Welt erobern wollen und sagen, du hast mir gar nichts zu sagen, so ungefähr.
Mir tut das immer so leid, weil man unterhält sich ja auch mit anderen Müttern und man selber fühlt es ja auch, da kann ich mich ja gar nicht von frei machen, dass man dann irgendwie so denkt, oh Mann, was ist denn los mit ihm? Wieso hat er denn jetzt schon zum dritten Mal die Hausaufgabe vergessen? Er soll sich doch aufschreiben. Wieso hat er denn jetzt sein Mäppchen oder mal einen Turnschuh von zweien, einen Turnschuh einfach in der Turnhalle liegen lassen? Wieso? Was ist da los? Und man bekommt ja schon ganz schnell, und da möchte ich sagen, man kann sich relativ schwer von frei machen. Man bekommt ganz schnell die Sorge, ich will gar nicht sagen Angst, da stimmt doch jetzt was nicht. Warum ist das denn jetzt so? Wieso sind wir jetzt da wieder angelangt?
Ja, genau. Auch diese Vergesslichkeit ist ganz typisch, dass Kinder sich an vieles dann nicht erinnern können. Das ist so der Klassiker, ja, Hausaufgaben sich nicht merken können, nicht wissen, wann man irgendeine Probe schreibt oder so. Ja. Tausend Sachen in der Schule vergessen, das Arbeitsheft nicht dabei haben, das man eigentlich für die Hausaufgaben bräuchte. Das sind so diese typischen Dinge, mit denen dann man als Mama oder Papa zu kämpfen hat. Und da braucht es echt viel Geduld und Unterstützung. Und dann als Mama oder Papa tief durchzuatmen und zu sagen, ja, das ist in dieser Phase so, ich versuche mein Kind da anzunehmen, zu unterstützen und stelle vor allem nicht in Frage, was ich falsch mache, weil das ist doch oft das, was Eltern tun. Sie denken dann, oh, ich muss irgendwie was falsch gemacht haben. Und da möchte ich gleich alle Eltern, die zuhören, unbedingt entlasten und sagen, nein, das gehört einfach mit dazu und das ist einfach dieser Umbau und das darf so sein, das ist ein riesiger Entwicklungsschritt, der da gerade passiert.
Kann man denn sagen, für welche Altersspanne? Kann man so sagen, also wir wissen ja, die Pubertät fängt bei dem einen früher an als bei dem anderen. Aber gibt es so ein Alter, wo du sagst, passt auf, Papa, Mama, die Wackelzahnpubertät beginnt ungefähr in dem Alter und haltet euch fest, die geht bis das Kind 8, 9, ich weiß es nicht, 10 Jahre ist, ich habe keine Ahnung.
Also es gibt Kinder, bei denen startet es schon so ungefähr mit 4, bei den ganz Frühreifen, und dann dauert es so ungefähr bis 8 Jahre, und man erkennt es oft wirklich an den wackelnden Zähnen. Das geht oft einher. Das ist ein wunderbar sichtbares Zeichen eigentlich dafür, dass die Wackelzahnpubertät startet und der Umbau losgeht.
Der Umbau losgeht und damit einfach auch das Chaos zu Hause losgeht.
Ganz genau. Genau. So, und ach, was ich vergessen hatte, die Impulskontrolle ist in der Zeit wirklich darüber auch eingeschränkt. Ja, das ist gut zu wissen.
Das ist sehr wichtig, finde ich. Okay, also
genau, dass Kinder einfach in der Zeit auch verstärkt Wutausbrüche haben. Vielleicht manchmal dann in einem anderen Moment wieder so wahnsinnig weinerlich oder auch jammernd wirken. Ja, das, also ich beschreibe es zwar immer gern wertfrei, nur es ist wirklich, dass viele Eltern sagen, oh, mein Kind ist nur am Jammern. Oh, und Gott. Das ist dann in diesen Momenten ist das Bindungssystem aktiv, ja, weil das Kind sich eigentlich den ganzen Tag im Explorationssystem überfordert hat. Dann kommt halt am Ende, braucht das Kind wieder die Bindung.
Und da muss man zu Hause einfach starke Nerven haben. Da muss man
starke Nerven.
Da muss man echt starke Nerven haben, auffangen, begleiten, drücken.
Genau, und weil eben ganz viele Eltern, jetzt nicht nur die, die zuhören, sondern wirklich gefühlt alle Eltern, die ich so begleite, gerade in dieser Phase immer wieder an die eigenen Grenzen kommen, gibt es jetzt im Herbst einen Workshop dazu, einen Kurs,
den ich anbiete. Den gibst du?
Bei den gebe ich, genau. Ah, okay. Und da gibt es eben ganz viel Input, und ich begleite vor allem Eltern dann durch die Zeit, auch durch weitere digitale Live-Termine. Und da kann man sich jetzt schon auf die Warteliste eintragen. Der heißt Entspannt durch die Wackelzahnpubertät.
Entspannt durch die Wackelzahnpubertät. Das klingt wie ein Versprechen, auf das wir alle gewartet haben.
Genau, und man kriegt auch, wenn man sich auf die Warteliste einträgt, einen Rabatt. Das heißt, es lohnt sich total, da jetzt schon sich auf die Warteliste zu schreiben. Für alle, die zuhören, gerne mit dabei sein. Ich bin gerne für euch da, weil da braucht man schon auch ein bisschen entwicklungspsychologisches Hintergrundwissen und auch ein paar Tools, die einfach helfen, dass man nicht vollkommen durchdreht in der Phase.
Das heißt also, du gibst da Tipps, du ordnest ein, beschreib mal ganz kurz, also dass genau, die Eltern...
Genau, vor allem ordne ich bestimmte Konflikte ein, helfe den Eltern zu verstehen, was beim Kind los ist. Nur was eigentlich so mein USP ist, dass ich immer ganz konkrete Strategien und auch Formulierungshilfen anbiete. Also was kannst du tun, was kannst du sagen? Weil ich einfach merke, das gibt den Eltern am meisten Sicherheit, und es sind so die typischen Konflikte, die sich oft ja auch auf Schule oder Hausaufgaben oder auf Streit mit anderen Kindern, auf Geschwister, wie auch immer, dann fokussieren. Und da gebe ich ganz konkrete Anleitungen. Und vor allem in den Live-Terminen gehen wir so Fallsituationen durch. Und da lernt man dann natürlich auch durch die ganzen Fälle, die so reinkommen. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo man sich mit anderen Eltern austauschen kann. Und ja, da geht es mir einfach auch darum, dass man nicht so das Gefühl hat, man ist mit dieser Situation komplett allein.
Ja, weil ehrlicherweise bekommt man dieses Gefühl ganz schnell. Also wie gesagt, ne, meine Tochter ist erste Klasse, mein Sohn zweite, und das ist schon so, das ist schon hart. Also man denkt das so, wenn man so die Beschreibung manchmal hört, fragt man sich schon, nein, also das ist nicht das Kind, was ich zu Hause habe irgendwie. Also es ist schon echt viel. Es ist ja auch viel, was die Kinder da überhaupt alles bewältigen müssen. Also bei uns in Baden-Württemberg habe ich das Gefühl, geht von 0 auf 100.
Ja.
Also komm aus dem Kindergarten und dann zack, volle Kanne direkt durch, und dann ein Buchstabe nach dem anderen, die Zahlen und hier, und dann ab der zweiten Klasse Noten. Mhm. Das ist schon echt, echt viel.
Ja.
Und jetzt hast du ja gerade gesagt, jetzt stecken die ja ohnehin schon in dieser Wackelzahnpubertät. Jetzt kämpfen die mit sich, jetzt kämpfen die mit dieser Umstrukturierung des Gehirns, mit den Gefühlen, mit den Wutausbrüchen, mit den bisschen größer sein wollen, aber noch klein sein wollen, ist es ja total schwierig. So, und jetzt kommt noch die Einschulung.
Ja, die Einschulung.
Jetzt kommt noch diese Einschulung, wo ja, also da müssen die ja eigentlich genau das Gegenteil leisten. Mhm. Die müssen da ja eigentlich still sitzen, zuhören. Und also das entspricht ja eigentlich, wenn ich es jetzt so zusammenfassen darf, gar nicht dem Willen in der Wackelzahnpubertät, oder?
Ja, das kommt natürlich drauf an, wie in der Schule mit den Kindern umgegangen wird. Ja, also ich möchte jetzt auch gar nicht schwarz malen, weil wie gesagt, ich war total lange Grundschullehrerin und ich erinnere mich so gerne an diesen ersten Schultag. Das war immer einfach mein liebster Tag im Jahr als Grundschullehrerin, weil diese strahlenden Kinderaugen, dieser Stolz der Kinder, dass sie jetzt alleine in die Schule dürfen, das entspricht natürlich stark dem Autonomiebedürfnis von Kindern. Deswegen passt es dann doch wieder ganz gut zusammen, ja, weil die Kleinen natürlich ein starkes Autonomiebedürfnis haben. haben, lernen wollen, wachsen wollen, die wollen ja vorankommen, also Stichwort Explorationssystem. Gerade auch dieser Lernzuwachs und dieser schnelle Lernzuwachs, das ist natürlich auch nicht ganz schlecht alles, ja, sondern Kinder sind in der Zeit einfach wahnsinnig wissbegierig, wollen Sachen aufnehmen und Ina Lehr würde sagen, die Lernfenster sind offen.
Genau.
Da muss man ja voll reingehen. Und das ist genau das, was eigentlich deswegen schon ganz gut passt. Trotzdem ist natürlich wichtig, dass kognitiv dadurch die Bedürfnisse der Kinder erfüllt werden, auch oft so vom Autonomiebedürfnis. Nur oft sind sie emotional und sozial natürlich dann sehr gefordert. Ich würde gar nicht mehr sagen überfordert, weil Kinder können oft mehr leisten, als wir ihnen vielleicht zutrauen. Es geht eher darum, dass wir sie dadurch eben begleiten, weil natürlich ihr Gehirn gerade durch diese Übergangssituation dann oft überlastet ist und sie vor allem in der Zeit auch unbedingt dazugehören wollen. Das heißt, für Kinder ist gar nicht so wichtig, dieser Buchstabe ABC. Ja, für manche vielleicht schon mehr, für manche weniger. Nur auch dieses Dazugehören, zur Gruppe dazugehören. Was ist in der Pause? Mit wem spiele ich da? Welche Freundin habe ich? Das sind natürlich auch alles so Dinge, die ein Kind emotional total beschäftigen. Und dann natürlich, je nachdem, wo ein Kind gerade steht, ist es entweder die Überforderung oder manchmal auch die Unterforderung. Ja, es gibt auch Kinder, die da natürlich von diesem ganzen Druck auch überfordert sind, auch vom Leistungsdruck, und andere Kinder wiederum langweilen sich, weil es ihnen nicht schnell genug gehen kann. Also das sehe ich eher auch so ein bisschen als Herausforderung an, dass ein Kind sich da ja auch irgendwo einordnen muss und sich finden muss.
Und mit so einem System ja mitlaufen muss. Ne? Genau. Also es funktioniert ja im Gleichschritt, so ist es.
Ja.
Das ist jetzt auch gar nicht negativ gemeint. Aber weil du jetzt sagtest, der eine überfordert, der andere eventuell unterfordert, aber die sitzen eben am Ende in einer Klasse und müssen ja mit dem Takt irgendwie mitlaufen.
Also diese Heterogenität auch in unserem, gerade in unserem deutschen Schulsystem, ist einfach wahnsinnig hoch. Je nach Bundesland ja auch nochmal unterschiedlich, auch je nach Schulsprengel und so. Nur auch da ist natürlich ganz wichtig zu gucken, dass differenziert gearbeitet wird. Also gerade Grundschullehrer und Lehrerinnen lernen das ja im Studium auch zu differenzieren, die Kinder mit ihren Stärken und ihrem Lernstand zu sehen, sie dort abzuholen. Das wäre natürlich so das, was wir uns wünschen würden. Nur gerade jetzt auch mit so vielen besonderen Bedürfnissen, die die Kinder auch mitbringen, ist das natürlich auch nicht immer möglich. Nur das wünscht man sich natürlich.
Das wünschen wir uns, ja, das stimmt.
Das wäre so schön, ja, weil das brauchen die Kleinen deswegen unbedingt. Und was auch wichtig ist und womit ich auch Mut machen möchte. Es gibt ja viele Kinder, die in der Kita vielleicht so eingestuft werden mit, ja, sie sind sozial, emotional vielleicht noch nicht bereit für die Schule. Und meine Erfahrung ist oft, dass Kinder, die so in der Kita mit der Lautstärke und vielleicht auch mit dem Durcheinander oder so nicht so zurechtkommen, dass die dann in der Schule eher total erleichtert sind, weil es so eine klare Struktur gibt, viel Orientierung gibt. Also das ist so die Kehrseite. Ja, also auch da zum Beispiel gerade Kinder mit einer Hochbegabung oder Kinder, die vielleicht auch ADHS oder ADS haben. Auch es gibt ja viele neurodivergente Kinder auch. Die tun sich dann manchmal in so einem Schulsystem, in dem alles sehr ähnlich abläuft, wo es eher ruhiger ist, genau klar ist, wann die Stunde vorbei ist, eher leichter. Das ist auch was, was vielleicht manche Eltern ein bisschen entlastet. Aber wie gesagt, es steht und fällt halt mit der Schule, mit den Lehrern, die dort arbeiten. Man kann es leider nicht pauschal so festhalten.
Ja, das stimmt. Und auf dem Instagram-Account habe ich gelesen, magst du ganz kurz den einfach mal nennen, dass jeder, der nachlesen möchte?
Sehr gerne. Der heißt Dr. Stotz Kinderpsychologie.
So, und da hast du auch geschrieben, dass der Übergang in die Grundschulzeit einer der sensibelsten Übergänge ist. Warum? Was leistet der zusätzlich noch? Was macht der mit der Gedankenwelt, der Gefühlswelt? Du hast es jetzt schon so, man konnte es jetzt eh schon zwischen den Zeilen so ein bisschen lesen. Ich würde es gerne aber nochmal benennen, warum es denn einer der sensibelsten Übergänge überhaupt ist.
Ja, es ist im Grunde so ein bisschen dieses Tor in die Erwachsenenwelt. Ja, weil dort wird von den Kindern schon auch viel verlangt, was auch von Erwachsenen verlangt wird. Ja, auch allein die ganzen Umgangsformen, und dann, was einfach auch Erwachsene von den Kindern abverlangen, das siehst du jetzt bei deinen Kindern, das ist schon echt nicht ohne.
Ja, das stimmt.
Und sich an bestimmte Normen zu halten und Regeln zu halten und dann vor allem auch in so einer großen Gruppe auch mitzukommen. Also es sind einfach ganz viele Dinge, wo ein Kind dann diese Anpassungsleistungen erbringen muss. Und obwohl ein Kind es kann, also ich glaube ja immer wahnsinnig an die Kompetenz von Kindern, ist es einfach eine große Herausforderung. Und da braucht es vor allem eben die Eltern, die, deswegen habe ich hier den Leuchtturm, wie so ein Leuchtturm immer wieder strahlen und leuchten und sagen, ich bin da und ich bin, stehe hier fest und sicher, ja, und gebe dir so die Richtung vor und nimm dich an die Hand. Weil das fragen mich Eltern auch oft, ja, wie viel muss ich ihn unterstützen oder so? Und da sage ich immer, ja, gerade dann brauchen die noch viel Unterstützung.
Das mit dem Leuchtturm müsstest du vielleicht, glaube ich, einmal einordnen. Ja. Wer dich noch nicht so kennt und wer dir nicht so folgt oder noch nicht so viel über dich gelesen hat, dass du einfach mal ganz kurz das mit dem Leuchtturm, weil du hast es jetzt eben so einfach,
einfach mal rausgehauen
dass du es vielleicht noch mal kurz einordnest. Es leuchtet zwar ein, aber ja.
Ja, genau, im wahrsten Sinne des Wortes, genau. Also Eltern sind wie Leuchttürme, die ihren Kindern Orientierung geben, ist so ein Leitspruch meiner Firma auch. Und ja, das bedeutet einfach, dass Eltern wirklich dieses Licht über der weiten See sind und Orientierung geben. Und trotz dieser Leuchtturm steht ja fest auf dem Boden, auch wenn es draußen stürmt und die Wellen hoch sind, ist immer dieses Licht da. Und die Kinder dürfen draußen auf dem Boot sein. Ja, und es darf wohl Wellen geben. Die dürfen da auch mal aus dem Boot fallen und dann dürfen sie wieder reingezogen werden. Ja, nur es geht eben darum, trotzdem immer dieses Licht, diese Orientierung zu schenken. Darum geht es mir.
Aber das fällt ja manchmal nicht mehr so einfach.
Ja, wenn das so einfach wäre, genau.
Wenn das so einfach wäre.
Ich bin selber Mama, das ist total schwer.
Ja, ist
genau,
wirklich.
Weil Kinder auf die Nase fallen zu lassen, ist mit, glaube ich, das Schwerste als Mama und Papa. Wenn man möchte, sie natürlich am liebsten davor bewahren.
Ja, das und auch die Ruhe zu bewahren manchmal. Ja. Also so Wutausbrüche zu begleiten. Ja.
Ja.
Also das kann schon an die Grenzen bringen.
Auf jeden Fall.
Und auch den Glauben ans Kind, sage ich jetzt mal, dass der so unerschütterlich bleibt. Mhm. Weil man kommt irgendwie doch manchmal so ins Wanken und denkt sich so, sag mal, Schatz, ist das noch normal? Mhm. Jetzt hat die Lehrerin gesagt, der stört und der ist immer laut und der ist dies und der ist das. Und das ist, da prasselt ja auf manche Eltern, prasselt ja so viel ein, dass man da ja auch manchmal so denkt, ist das alles noch normal? Und da dann so die Ruhe zu bewahren und einfach bei sich, beim Kind zu bleiben und auch so ein Wutausbruch tagtäglich vielleicht. Mhm. Es ist ja nicht immer ein Wutausbruch, aber es ist natürlich, ich komme heim und der Ressourcenrucksack ist leer.
Ja, total.
Das jeden Tag zu begleiten, da, Und da ist, das ist auch was man in deinem Kurs dann so lernt, dass du den Eltern so ein bisschen Tipps auch an die Hand gibst.
Vor allem für den Umgang mit starken Gefühlen, vor allem auch fürs Grenzen setzen, weil natürlich brauchen Kinder klare Grenzen, auch für Verhaltensweisen, die einfach nicht in Ordnung sind, denen man will ja auch Werte vermitteln, und den Kindern was mitgeben. Genau dafür gebe ich ganz viele Strategien an die Hand, dass man sich da einfach sicher fühlt und vor allem nicht aus der Verbindung kommt, weil das ist ja genau das. Das Kind fängt an, einen zu beschimpfen zum Beispiel, und dann passiert es natürlich, dass man in so einem Machtkampf landet. Und ich zeige in meinem Kurs, wie das eben in Verbindung geht.
Ja. Und wie, jetzt haben wir über diesen Übergang gesprochen. Mhm. Was kannst du den Eltern jetzt für Tipps geben? Wie können wir den so sanft wie möglich gestalten? Fangen wir vielleicht schon früher an, schon in der Kindergartenzeit, wenn sie denn in den Kindergarten gehen? Wie schaffe ich es als Elternteil oder als Eltern, dass ich diesen Übergang so sanft wie möglich gestalte?
Ja, also ich finde es ganz wichtig, Kinder schon gut vorzubereiten. Ja, die sind ja meistens total aufgeregt und wissen überhaupt nicht, was sie da erwartet. Das heißt, man kann in den Sommerferien vielleicht schon mal die Schule anschauen, das Gebäude anschauen oder sogar vielleicht jetzt schon immer mal gucken, wie ist es da im Pausenhof, die Schule besichtigen, eventuell auch vielleicht schon ein Kind, das auch in die Klasse geht, immer mal wieder treffen, damit man so einen sicheren Anker hat, ja, für den Anfang, weil wie gesagt, das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist ja so wichtig. Und einen Freund zu haben, mit dem ich Hand in Hand vielleicht auch am ersten Schultag da reinlaufen kann, ist schon mal total schön zu wissen. Und was ich auch empfehle, ist, sehr positiv, mit einer positiven Haltung auf die Schule zu blicken. Denn ganz viele Eltern haben ja in der eigenen Kindheit wirklich negative Erfahrungen in der Schule gemacht. Mhm. Und das ist was ich total erlebe. Ich begleite Eltern wöchentlich, regelmäßig, und immer dann, wenn Kinder in die Schule kommen, holt eigentlich Eltern die eigene Kindheit auch wieder ein. Vielleicht der Leistungsdruck, der einem selbst gemacht wurde, oder der Vater, der bei den Hausaufgaben immer geschimpft hat. Ja. Und all diese Dinge kommen dann hoch und das sind dann so Trigger-Momente. Und da darf man auch selbst dann nochmal bei sich gucken. Oder man musste vielleicht als Kind immer alles richtig machen und das eigene Kind macht dann plötzlich Sachen in Anführungszeichen in der Schule falsch oder schreibt nicht nur Einsen oder so. Und das ist auch sowas, da darf man selbst bei sich schauen. Also das finde ich wichtig.
Und was ich wichtig finde, ist das Kind wirklich gut an die Hand nehmen. Also manchmal ist es ja so, man denkt dann, ja, das macht dann alles die Schule und die Lehrer, die werden das dem schon beibringen und so. Und es ist wichtig, am Abend zum Beispiel nochmal die Schultasche gemeinsam zu checken. Hast du alles dabei, was du brauchst? Hast du deine Hausaufgaben in deiner Hausaufgabenmappe? Einfach, dass das Kind mit so einer Sicherheit in die Schule kommt und dann auch weiß, okay, ich muss jetzt erstmal die Hausaufgabenmappe da hinlegen und dann hat es einfach schon mal so einen ersten Schritt und weiß, was zu tun ist. Mhm. Ja, und auch gerne nochmal schauen, es ist Mäppchen vollständig. Das sind solche kleinen Arbeitstechniken, die aber viel für das Kind bewirken. Mhm. Ja, wenn es einfach gut aufgestellt ist da von den Eltern. Und dann mit der Zeit natürlich die Hilfe so ein bisschen nachlassen und gucken, wie viel kann das Kind auch selbstständig schon dann mit der Zeit machen. Aber am Anfang, wenn es noch emotional so drin hängt, vielleicht auch mit Trennungsschmerz oder anderen Themen, braucht es unbedingt da diese Unterstützung.
Trennungsschmerz ist ja jetzt so eine Sache, die plötzlich wieder kommen kann bei der Einschulung. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie sensibel der Übergang ist. Was kann denn bei Kindern, dass wir einfach manchen Eltern vielleicht jetzt hier und da so Sorgen nehmen. Was kann denn alles wiederkommen? Was können Kinder auf einmal wieder machen? Was kann sich einschleichen in den Alltag, was vorher so gar nicht da war? Einfach damit man so auch ein bisschen die Tragweite dieses Übergangs erkennt. Mhm. Welche körperlichen Folgen beispielsweise oder so. Jetzt haben wir über Wutausbrüche gesprochen, aber was kann dieser Übergang mit Kindern noch anstellen, sage ich mal.
Also meistens werden die Nächte wieder unruhiger. Die Kinder kommen wieder zu Mama und Papa ins Bett oder sie nässen vielleicht sogar wieder ein, ja, obwohl sie schon längst trocken waren. Oder sie schlafen schlechter ein. Das Einschlafproblem ist ganz häufig so ein Thema. Da wachen nachts mit einem Nachtschreck auf auch wieder. Das kann auch wieder kommen. Dann kann es sein, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen und dann so weinerlich am Morgen sind und auch mal ganz viel kuscheln und Bindung brauchen. Oder es äußert sich manchmal auch in eben verstärkten Wutausbrüchen, insbesondere dann, wie du schon gesagt hast, wenn sie aus der Schule heimkommen, weil Wutausbrüche auch dann einfach ein Ventil sind für Stressabbau. Ja, so viele Kinder bauen darüber Stress ab. Und es kann auch sein, dass sie sich mehr mit den Geschwistern streiten. Mhm. Weil das, was ich vielleicht in der Schule am Kind, an einem anderen Kind nicht auslassen konnte, kann ich wunderbar im Geschwisterchen auslassen. Ja, wird es danach ja immer noch da. Ja,
das ist ja dann ungefährliches Ziel. Genau. Es kann mir nicht kündigen, die Freundschaft.
So ist es.
Genau. Wir sind verwandt, wir bleiben verwandt.
Genau, oder halt normale Umgangsformen. Vielleicht auch so Sachen wie die Jacke aufhängen, die Schuhe wieder an ihren richtigen Platz stellen. Sowas, wenn das vorher mal geklappt hat, nicht wundern, wenn es dann nicht mehr klappt und dann dranbleiben, ja, weil oft lässt die Selbstständigkeit einfach ein bisschen nach, weil in der Schule so viel Selbstständigkeit verlangt wird.
Okay, das ist dann wie so eine kleine Pause zu Hause irgendwie.
Ja, genau, kann ich mal chillen. Deswegen möchten Kinder auch oft nicht darüber reden, was in der Schule war. Das ist ja auch so der Klassiker, Kinder erzählen nichts von der Schule, weil sie einfach tatsächlich umstellen auf Urlaub, sobald sie zu Hause sind. Das machen Kinder
schön
relativ schnell. Das ist großartig.
Eigentlich total schön, ja. Und kannst du so ungefähr, ich weiß, viele sind nicht so richtig ein Freund davon, aber gibt es da einen gewöhnlichen Zeitraum? Sagst du, naja, das sind so Dinge, die passieren so im ersten halben Jahr, im ersten Jahr, in den ersten zwei Jahren und dann schleichen die sich aber auch Schritt für Schritt wieder aus. Gibt es da so eine Spanne, die man nennen kann oder wäre das jetzt alles zu vage?
Also ich kann es mal so grob probieren. Ja, wie gesagt, ich halte immer nicht viel davon. Es sind dann nur so Richtlinien. Was häufig so ist, viele Kinder brauchen ungefähr ein halbes Jahr, um richtig anzukommen. Also gerade so Trennungsschmerz kann schon mal ein halbes Jahr andauern. Manche Kinder brauchen sogar fast bis zum Ende der ersten Schulklasse.
Ach Gott,
ja. Weil sie einfach Zeit brauchen. Gerade dann, wenn sie davor auch schon Trennungsthemen hatten, kann das sich da einfach wiederholen. Das heißt, da versuchen, ruhig zu bleiben, zuversichtlich zu bleiben, das ist sehr, sehr hilfreich. Genau. Und was auch manche Kinder erst so ungefähr ab der dritten Jahrgangsstufe zum Beispiel lernen, ist wirklich auch das Schreiben ohne Rechtschreibfehler. Weil da sind auch viele Eltern total unter Druck und denken, oh mein Gott, ja, mein Kind kann ja überhaupt nicht schreiben. Also da kann ich auch sagen, entspannt euch, weil wirklich dieses richtige Schreiben kommt oft erst so Ende der dritten Klasse.
Ende der dritten Klasse. Gut, dass wir in der Anfang zweite Klasse benotete Diktate haben.
Genau, also viele Kinder brauchen halt so lange. Ja, manche können das einfach schon früher, nur wichtig ist natürlich auch dran zu bleiben. Das ist auch was, wo man sich vielleicht dann auch den Druck ein bisschen nehmen kann. Und
aber dranbleiben ist ja irgendwie auch Druck. Oder was meinst du mit dranbleiben? Ja, mit
dranbleiben meine ich eher immer wieder dem Kind helfen, die Wörter richtig zu schreiben. Mhm. Aber eben nicht so den Fokus auf die Fehler. Und das hast du jetzt falsch geschrieben. Das wäre überhaupt nicht empfehlenswert. Mhm, gerade beim Schreiben lernen ist es ganz wichtig, erstmal die Schreibfreude zu erhalten. Ja, und Hauptsache die Kinder können so schreiben, wie man spricht, und man kann irgendwie erkennen, was damit gemeint ist. Das ist am Anfang ganz wichtig, dass Kinder merken, boah, wenn ich jetzt einen Brief an meine Freundin schreibe, dann freut die sich. Also diese emotionale Schreibfreude ist das Allerwichtigste.
Aber das ist ja so schwierig. Also ich habe es ja jetzt gerade schon gesagt. Also mein Sohn hat 8 Deutschklausuren in der 2. Klasse jetzt hinter sich. Und davon auch einige Diktate. Ich finde, es läuft gut. Also wir sind jetzt ganz gut dabei. Aber also da ohne Druck, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mit der Peitsche hinter ihm stehe und sage, setz dich an den Tisch und jetzt schreibst du nochmal. Aber es ist schon schwer. Also zu sagen, naja gut, guck mal, du hast so viele Wörter falsch, so viele Wörter richtig. Das sind schon mal irgendwie 8 mehr, die du richtig hast als gestern. Dann gucken wir jetzt nochmal die an, die du falsch hast. Und da sind wir halt super schnell in dem Moment, wo es doch irgendwie so ein bisschen demotivierend wird. Ja. Ne? Weil man eben doch immer wieder auf diesem einen blöden Wort rumreitet und dann redet man doch wieder als Mutter drüber oder als Papa und sagt, guck mal, naja, da fehlt aber noch ein E und ein H. Merkst du einfach mal, wir überlegen uns eine Eselsbrücke. Also man, irgendwie weiß ich gar nicht, wie das ohne Druck gehen soll.
Wobei, das hört sich nicht so nach Druck an. Ich finde, das hört sich eher nach liebevoller Unterstützung an, was du gerade so beschreibst. Vielleicht empfindest du dann dabei mehr den Druck.
Ja, absolut.
Ja, das ist nicht so auch ganz typisch und auch so nachzufühlen, dass ganz viele Eltern bei sich einfach immer den Fehler suchen, wenn das Kind in der Schule irgendwas nicht kann. Das erlebe ich auch ganz häufig, wenn man ja gelernt hat als Kind häufig, ja, man ist dann verantwortlich. Man muss die Verantwortung für alles tragen. Und da sich auch zu sagen, mein Kind darf Fehler machen, das ist ja auch so ein bisschen, wie hat man als Kind gelernt, mit Fehlern umzugehen, das spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ja, und eher vielleicht auch zu sagen, schau mal, du hast es jetzt falsch geschrieben, das Wort, nur du kannst daraus jetzt echt was lernen. Vielleicht schreibst du es beim nächsten Mal dann richtig. Ja, das ist so diese grundsätzliche Haltung, mit Fehlern umzugehen, die eigentlich auch in den Schulen vermittelt werden sollte. Ich hatte als Grundschullehrerin immer so eine Fehlerschatztruhe. Da sind alle Fehler reingekommen und waren Schätze. Und genau, dann hat man sich die immer wieder mal angeschaut und geschaut, ob man vielleicht da aus dem schon was gelernt hat. Und wenn nicht, durfte es in der Schatztruhe bleiben.
Oh, wie süß, ist eigentlich süß. Merke ich mir für zu Hause. Ja. Die Schatztruhe für Fehler. Und jetzt ist ja auch eins deiner Hauptthemen oder, weiß ich nicht, Lieblingsthemen vielleicht, keine Ahnung, worauf du dich fokussierst, bedürfnisorientierte Einschulung. Wir haben es jetzt schon angerissen, aber gibt es da noch irgendwas, was du den Eltern mitgeben kannst? Also sehr früh anfangen, an die Hand nehmen, der Leuchtturm sein. Die Ruhe bewahren.
Ja,
eine der schwierigsten.
Atmen.
Genau. Sehr viel atmen.
Und auch sich zugestehen, wenn man nicht in der Ruhe ist. Also auch sagen, hey, ganz ehrlich, das ist für mich als Mama oder Papa anstrengend, weil ich durfte als Kind keine Fehler machen. Klar triggert mich das jetzt. Ja, und sich auch mit ganz viel Mitgefühl begegnen, anstatt sich immer selbst vorzunehmen, alles perfekt begleiten zu müssen, das ist gar nicht möglich. Ja, also auch Eltern dürfen in dieser Phase scheitern, Fehler machen. Weil alles, was du beschreibst, ist ganz natürlich und ganz normal, weil es ist ja auch für einen selber ein Riesenschritt. Man lässt ein kleines Baby in die Schule. Ja, das ist, wenn ich jetzt schon dran denke, bei meinem kleinen Baby weine ich ja jetzt schon. Ja, das ist einfach auch für die Eltern ein Riesenübergang. Und dann plötzlich kann man nicht mehr in den kann man nur noch in den Sommerferien oder Ferien wegfahren. Es verändert sich ja auch der komplette Alltag.
Der komplette Alltag.
Es ist alles irgendwie stressiger. Man muss sich an so viele Termine halten. Und man ist da immer gleich die böse Lehrerin oder der Lehrer, der sich meldet, wenn irgendwas nicht perfekt läuft. Ja, man hat so das Gefühl, man ist einfach viel mehr unter Druck und ständig lauern überall so kleine Fehler, die man machen kann.
Es ist ja auch irgendwie so, ich sage auch mal ganz ehrlich, ich habe auch auf manche Sachen einfach keine Lust.
Ja.
Ich habe ja auch einen Arbeitstag hinter mir und es war so eine schöne Zeit im Kindergarten. Da habe ich die einfach abgeholt. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Gehen wir Eis essen? Gehen wir in den Wald? Gehen wir Fahrrad fahren? Was machen wir? So, und ich meine, jetzt geht das. Mhm. Aber so in der 1. Klasse war das schon so, hast du Hausaufgaben auf? Okay, du hast noch welche auf. Gut, dann erstmal nach Hause. Die ganze Mannschaft, also ganze Mannschaft, das klingt so, als hätte ich super viele Kinder, aber die komplette Familie.
Fühlt sich manchmal so an, oder?
Fühlt sich manchmal so an, ja. Und die ganze Familie muss dann halt warten. Wir müssen ja erstmal Hausaufgaben machen. Ja, habe ich da Bock drauf? Nee. Ich hätte gerne diese freie Zeit mit meinem Kind, diese freie, unbeschwerte, schöne, wilde, chaotische Zeit. Und das ist, da hat man ja auch nicht immer Bock drauf, sich dann so hinzusetzen. Okay, gut, machen wir eben nochmal Hausaufgaben. Okay, gut, du hast das 18. Diktat in diesem Jahr, dann lernen wir wieder so, ne? Das ist ja auch Man weiß ja selber, wie nervig das jetzt ist.
Super nervig. Ja, genau, weil dann eben auch die Leichtigkeit fehlt, darüber auch die Verbindung flöten geht. Das ist ja auch sowas, was Kinder auch gar nicht so richtig verstehen können, dass sie dann plötzlich mit ihren Eltern da lernen sollen und Hausaufgaben machen. Dafür ist die Eltern-Kind-Beziehung eh nicht gemacht, sage ich immer. Ja, dieses Lernen mit Kindern für die Schule, da gibt es so viele Machtkämpfe und das stört so sehr die Beziehung. Drum ist es auch manchmal hilfreich, vielleicht einfach jemanden zu finden, der mit dem Kind lernt. Das ist immer so eine Empfehlung, die ich gebe, wenn man merkt, man ist davon so gestresst.
So ein User-Change dann, zu machen.
Dann holt euch wirklich Unterstützung, weil es ist wirklich schade, wenn die Beziehung wegen dieser blöden Schule, ich sag's jetzt mal, darunter leidet. Das muss einfach nicht sein. Das ist es auch nicht wert.
Aber gut, dass du das sagst, weil ich lese nämlich in letzter Zeit immer wieder Bindung vor Bild. Bindung vor Bildung. Dass das so der neue Leitsatz oder die neue Haltung, also neu in Anführungsstrichen, ne, aber so die aktuelle Haltung irgendwie ist. Bindung vor Bildung. Würdest du das so komplett unterschreiben?
Ja, damit ist gemeint, dass ein Kind erst was lernen kann, wenn es in Verbindung mit einer anderen Person ist, also mit der Lehrperson. Ja, das kann die Mutter sein, das kann auch die Lehrerin sein, das kann ein anderes Kind sein. Das heißt, Kinder lernen ja immer im sozialen Austausch am allerbesten. Ja, man weiß das vielleicht selber noch, man hat irgendwas Lustiges mit einer Lehrkraft gehabt, was man selber noch weiß aus der eigenen Schulzeit. Mhm. Da gab es vielleicht coole Lehrer, die total in Verbindung mit einem waren und bei denen hat man einfach am liebsten gelernt. Und das spielt halt einfach eine große Rolle. Und viele Eltern versuchen auch in der Erziehung, also nicht nur jetzt, was Schule angeht, sondern Bildung hat ja auch was mit Erziehung zu tun, eben die Kinder zu belehren, ihnen zu sagen, wie sie es machen müssen, sie sehr stark zu führen. Dabei lernen Kinder in erster Linie erstens am Vorbild und zum Zweiten in Verbindung. Also wenn sie sich respektiert fühlen, wenn sie merken, da ist jemand, der meint es gut mit mir. Deswegen lernen Kinder zum Beispiel auch super über Humor. Ja, weil sobald man halt, also ich habe immer so den Klassiker noch von früher aus meiner Schulzeit, wenn die mir nicht zugehört haben, dann habe ich halt einfach schon das Schaf geholt, war so ein richtig dickes Kuscheltier und das kam hinter der Tafel vor und hat halt irgendwie ein lustiges Geräusch gemacht und gesagt, jetzt hört ihr mir aber zu und dann plötzlich alle Kinder da, ja, und haben zugehört, weil sie einfach in ihrer kindlichen Welt dann abgeholt wurden und sie sich dann in Verbindung mit mir gefühlt haben. Dann haben wir zusammen gelacht und dann haben sie zugehört, dann war die Aufmerksamkeit auch wieder bei mir. Und das ist halt grundsätzlich etwas. Oft können Kinder gar nicht mehr lernen, wenn da so viel Druck dahinter ist und haben natürlich auch keine Motivation mehr. Da beißt sich halt oft auch so die Katze in den Schwanz, weil das ist halt das Problem. Oft ist halt Schule Druck. Und genau da wieder rauszukommen in so eine humorvolle Umgebung. Man sagt, spricht ja immer von dieser positiven Lernatmosphäre ja in der Schulpsychologie. Das ist halt echt. Ja, die Königsdisziplin. Und auch davor gucken, bevor man in so eine Situation geht, wie geht's mir? Weil sich ja der Stress, den man vielleicht vom Tag über noch mitschleppt, total aufs Kind überträgt. Vor allem, wenn ich im Kopf habe, boah, jetzt muss man ja noch eine halbe Stunde Hausaufgaben machen, ich habe gar keinen Bock, ja, dann hat das Kind natürlich auch keinen Bock. Das ist ja das Problem, dass die Kinder mit ganz feinen Antennen alles spüren.
Die merken es.
Genau, deswegen gerne noch mal kurz vielleicht einen Kaffee trinken davor, in Ruhe noch mal was tun, was dir selber Freude macht als Mutter oder Vater und dann erst in die Situation gehen und sagen, komm, wir machen das jetzt zusammen, komm, wir überlegen, wie wird's trotzdem schön. Wir machen vielleicht irgendwas Cooles noch währenddessen oder du darfst hüpfen, während du mir die Lernwörter sagst oder so, ja. Also gerne auch in Verbindung mit Bewegung, mit Lachen, mit Humor. Ich liebe es auch, Handpuppen einzusetzen zum Beispiel, ja, die dann reden. Das hilft auch total.
Wo muss ich die ganze Sache sowohl für mich als auch für mein Kind beenden? Was sind so Punkte, wo du sagst, stopp, aufhören, bringt gar nichts?
Also, sobald ich merke, dass in mir Wut hochsteigt, dass ich sehr genervt bin, könnt ihr es eigentlich alle lassen. Weil in dem Moment merkt dein Kind diesen Druck, merkt dann die starken Gefühle bei der Bezugsperson, das bringt leider gar nichts. Mehr dann gerne eine Pause machen und sagen, oh, ich merke gerade selber, ich bin irgendwie total angespannt oder ich werde gerade total sauer, es hat gar nichts mit dir zu tun, ich mache mal eine Pause und wir probieren es einfach später nochmal. Ja, das ist wichtig, dem Kind keine Schuldgefühle deswegen zu machen. Für alle vielleicht, die da tiefer einsteigen möchten, die jetzt echt ein Kind haben, das in die Schule kommt, ich habe einen Impulsvortrag zu dem Thema, der dauert 2,5 Stunden. Den kann man sich einfach ganz easy als Audiodatei sichern und sich das nochmal alles anhören. Da gebe ich ganz, ganz viele sehr spezifische Tipps nochmal. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Unterstützung für mehr Sicherheit.
Den findet man wo?
Den findet man auf mein-erziehungsratgeber.de. Dort findet man auch all meine kostenfreien Angebote.
Genau. Ah ja, sehr gut. Ja, prima, genau. Sehr gut. Ja. Also ich fand es jetzt nochmal ganz wichtig, dass wir alle verstehen, wo sich unser Kind gerade körperlich, emotional befindet, wenn wir kurz vor der Einschulung stehen oder schon in der Einschulung drin stecken, mittendrin, die können manche Dinge jetzt einfach gerade nicht. Die sind in der Mini-Pubertät. Wir alle, zumindest die meisten, hoffe ich doch, erinnern sich, wie man selber war. Das ist eine super schwierige Zeit. Das heißt also, da kommen ganz viele Emotionen. Das Gehirn strukturiert sich um. Die können manchmal nicht anders als impulsiv sein. Das geht einfach nicht. Das ist jetzt halt einfach so, müssen wir so hinnehmen. Euer Kind ist völlig normal. Und die wollen groß sein, gleichzeitig noch klein sein. Da stecken die drin. Das ist sowieso schon echt super, super schwierig. Und dann kommt noch die Schule. Das heißt also, alle Eltern tief durchatmen. Wir müssen da jetzt der Anker oder wie du sagst, der Leuchtturm sein, richtig?
Ganz genau, ja, wenn es klappt und sich selbst auch ganz viel Mitgefühl schenken als Mama und Papa, weil es nicht nur für die Kinder so ist, sondern auch für die Eltern. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, also auch da, diese Folge sollte unter keinen Umständen Druck auslösen, was man jetzt alles richtig machen soll, sondern eher vielleicht unterstützen und seid da wirklich weich und liebevoll mit euch, denn auch für euch ist es echt eine Challenge.
Das stimmt. Und man sagt ja auch immer, das Schlimmste für Kinder sind ja wohl perfekte Eltern. Ne?
Ja, das ist wirklich das Allerschlimmste.
So, also,
das braucht man nicht.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Hört auf, perfekte Eltern sein zu wollen. Wir machen das alle richtig gut, oder?
Richtig, also ich glaub, richtig gut. Ich feiere alle Eltern so, die jetzt allein schon diese Folge anhören. Hallo, ich auch. Oder?
Ja, oder? Das ist schon mal der erste Schritt. Und wer noch mehr Input braucht, die Martina hat es eben schon gesagt, informiert euch auf der Internetseite, guckt auf ihren Instagram-Account. Ich packe das auch alles in die Shownotes, findet ihr dort. Und Martina, vielen lieben Dank. Es hat total Spaß gemacht. Ich wünsche allen Eltern und allen Schulkindern einfach eine fantastische Zeit und dass ihr da richtig gut durchkommt.
Das wünsche ich euch auch allen. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, ich danke. Ciao.
Ciao.
So, das war's für heute. Das war Was'n Kinderkram, der Joy-Podcast für euch von mir, eurer Ellie. Damit ihr absolut nichts verpasst, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf Insta. Ich freue mich auf euch.
Mami, komm bitte. Was?